Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. In unserer Sendung heute geht es mit den Brandrodungen im Amazonasgebiet und dem Freihandelsabkommen Mercosur mit Südamerika sowohl um ein wirtschaftspolitisches als auch ein Thema des Klimaschutzes. Die erneut in gewaltigem Ausmaß zunehmenden Brandrodungen im Regenwald, vor allem in Brasilien, haben mittlerweile in den letzten 20 Jahren schon ein Fünftel des größten Regenwaldgebietes der Erde, größer als alle anderen Regenwälder zusammen, unwiederbringlich vernichtet. Für das Weltklima stellt dieses Gebiet als Lunge der Erde einen der wichtigsten globalen Regenerationsfaktoren dar. Die verheerenden Waldbrände, die im Herbst 2019 als Flächenbrände selbst aus dem All sichtbar waren, vernichteten nicht nur große Teile dieser biologischen Regenerationsflächen, sie erzeugten auch gewaltige Mengen an CO2, die ihrerseits wieder die Erderwärmung beschleunigen. Angesichts der dort ungehindert, ja sogar mit mehr oder weniger offener Unterstützung der Regierung Bolsonaro in Brasilien vernichteten Waldflächen riesigen Ausmaßes, mit 700.000 Quadratkilometer handelt es sich um eine Fläche doppelt so groß wie Deutschland, muten europäische Aufforstungsprojekte in Europa eher hilflos an. Wie viel mehr könnte politischer und wirtschaftlicher Druck auf Brasilien und die umliegenden Länder zur Beendigung dieser profitgesteuerten Verwüstungen von uralten Naturreservaten erreichen? Stattdessen geschieht aber mit dem Freihandelsabkommen Mercosur zwischen Europa und den Staaten Südamerikas das Gegenteil. Es steht nach jahrelangen Verhandlungen jetzt kurz vor dem Abschluss. Mit Zollsenkungen und zollfreien Kontingenten soll es den Handel erleichtern und den Warenfluss erheblich verstärken. Die Billigfleischprodukte und Soja als gefragtes Tierfutter sollen dadurch in erheblich größeren Mengen nach Europa fließen als bisher. Und im Gegenzug sollen europäische und vor allem auch deutsche Industrieprodukte mit geringeren Einfuhrzöllen belastet nach Südamerika gelangen. Dazu gehören vor allem Autos mit Verbrennungsmotoren, meistens Diesel, und auch Chemieprodukte wie Pestizide für die Landwirtschaft. In Deutschland unterstützen Industrie- und Verbraucherverbände das Abkommen. Widerstand regt sich einerseits bei den Bauernverbänden aus Angst vor den Billigimporten und andererseits bei den Umweltverbänden und den Grünen, die schon früh auf den Zusammenhang zwischen der verstärkten Nachfrage nach importierten Fleischprodukten und den zunehmenden Rodungen im Regenwald hingewiesen haben. Die Verstärkung der Brandrodungen im Jahr 2019 um fast das Dreifache des Vorjahres geben nun diesen Bedenken recht. Medico International schreibt in einer Presseerklärung vom August 2019: Die europäische Handelspolitik ist eine zentrale Brandursache im Amazonas. Der Amazonas brennt, weil Brasilien und weite Teile Lateinamerikas auf den Export von Primärgütern, unter anderem Erz, Fleisch und Soja, festgelegt sind. Allein im Jahr 2018 ist der Sojaexport aus Brasilien um über 20% gestiegen. Ein Großteil der Brände im Amazonas-Regenwald wird gelegt, um neue Anbauflächen zu erschließen. Brasilien ist weltweit der größte Exporteur für landwirtschaftliche Produkte in die EU. Die Rolle Lateinamerikas als Primärgüterlieferant für Europa wird im Mercosur-Abkommen zementiert und durch zusätzliche Anreize ausgebaut. Die Konsequenz, die Europa aus den Bränden ziehen muss, ist der sofortige Stopp des Abkommens. Ansonsten gießt die EU weiter Öl in ein Feuer, das sie selbst mit entzündet hat. Bolsonaro hat beim Löschen versagt, aber den Brand hat die EU mit ihm gemeinsam gelegt. Auch Greenpeace warnt vor den Folgen des Mercosur-Abkommens und hat jetzt eine Petition mit dem Titel »Verhindern Sie den Klimakiller-Deal« gegen das Abkommen gestartet. Zwar nicht als Gast im Studio, aber am Telefon haben wir heute die Kampagnerin Gesche Jürgens von Greenpeace, die uns dazu mehr sagen kann. Ich begrüße am Telefon die Kampagnerin Gesche Jürgens von Greenpeace.
Gesche, Sie sind Kampagnerin für Wälder und Biodiversität bei Greenpeace Deutschland. Sie haben im Greenpeace Newsletter auf die katastrophale Situation in Amazonien, in Brasilien und umliegenden Staaten im Regenwald aufmerksam gemacht und zugleich auf die Zusammenhänge der Vernichtung von Regenwäldern in Brasilien mit dem Mercosur-Handelsabkommen hingewiesen, das die EU mit Brasilien abschließen will. Das sind zwei verschiedene Sachebenen und Sie werden uns heute die Verknüpfung erklären. Lassen Sie uns zunächst aber bei dem Klimageschehen und der Situation in Brasilien bleiben. Was ist in Amazonien jetzt gerade so alarmierend? Die jährliche Abholzungsrate ist doch eigentlich im letzten Jahrzehnt eher zurückgegangen. Nun steigt sie aber wieder an. Zeit Online berichtet, meterhoch schlagen Feuer in die Höhe, auf tausenden Quadratkilometern lodern Bäume. Rauchwolken ziehen über weite Teile Südamerikas. Es brennt im Amazonasgebiet. Im Fokus sind heute die Brände in Brasiliens Regenwald. Den zu verlieren, hätte drastische Folgen für Klima und Umwelt.
Das ist richtig. Guten Morgen auch von meiner Seite. Der Amazonas-Regenwald ist ja der größte und artenreichste Regenwald der Erde und ist von einer ganz enormen Bedeutung, nicht nur für die Artenvielfalt, nicht nur als Lebensraum, auch für die Menschen, die dort leben, sondern eben auch für unser Klima. Wenn wir den Amazonas-Regenwald verlieren, dann haben wir eigentlich gar keine Chance mehr, der Klimakrise Herr zu werden. Und was wir leider in den letzten Jahren immer noch fortdauert beobachten, ist, dass der Regenwald wieder viel stärker zerstört wird als noch in den letzten Jahren. Und im letzten Jahr beispielsweise, 2019, die Abholzung um 30% angestiegen ist zum Vorjahr. Und jetzt zu Beginn 2020 sehen wir schon, dass sich das nochmal zu erhöhen droht. Also die ersten Monate, da ist jetzt schon eine Steigerung von um die 60% zu verzeichnen. Das heißt, die Zerstörung hat einfach wieder eine wahnsinnig hohe Rate angenommen und das können wir uns einfach nicht leisten, denn es sind ja schon ungefähr 20% vom Amazonas-Regenwald zerstört und Forscher befürchten, dass er eben bald an einen sogenannten Kipppunkt kommt, wo er sich einfach als Ökosystem Regenwald nicht mehr halten kann, sondern austrocknet. Und diese Austrocknung, die macht sich ja schon an den Rändern bemerkbar und das ist eben eine große Gefahr, die wir auf jeden Fall abwenden müssen.
Ja, vielleicht sollten wir dazu erwähnen, dass dieser Regenwald im Amazonasgebiet der weitaus größte überhaupt auf der Erde ist, sozusagen eine Klimalunge, globale Klimalunge, und dass er größer ist als alle anderen Regenwälder auf der Erde zusammen, um einfach nur mal diese Dimension mit ins Spiel zu bringen. Es ist also ein ganz entscheidendes Gebiet und wenn davon schon fast ein Fünftel, wie Sie sagen, vernichtet worden ist, dann ist das schon wirklich alarmierend.
Es ist sehr alarmierend, auch vor dem Hintergrund. Und es ist jetzt gerade eine ganz aktuelle Erkenntnis gewesen. Es wurde jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube am Freitag, ein Video veröffentlicht von einer Kabinettssitzung in Brasilien, wo der Umweltminister Ricardo Salles gesagt hat, dass er die Pandemie jetzt nutzen möchte, um Umweltgesetzgebung weiter zu schwächen, jetzt die Situation nutzen möchte, wo Menschen sterben, um sozusagen abseits der Medienöffentlichkeit seinen Anti-Umweltkurs voranzubringen. Und das ist unglaublich. Greenpeace hat auch bereits öffentlich gefordert, den sofort von seinem Amt zu entheben, denn er ist eigentlich ja für den Schutz der Umwelt da. Aber man muss leider sagen, dass er in dem, was er auch bisher gemacht hat, und das jetzt auch nochmal mit dieser Äußerung verstärkt wird, dass er einfach ein Anti-Umweltminister ist.
Ja, abgesehen davon kommt ja auch noch die Politik von Bolsonaro dazu, der gerade auch seine Löschfahrzeuge da stillgelegt hat, um einfach zu verhindern, dass die Brände gelöscht werden. Ganz unglaublich eigentlich.
Ja, man muss wirklich sagen, dass die Regierung unter Präsident Bolsonaro genau das auch wirklich umsetzt, was sie angekündigt hat, nämlich massiv gegen strengere Gesetze zum Schutz von Umwelt, zum Schutz auch der indigenen Bevölkerung vorzugehen und alles dafür tut, um das, was bereits erreicht wurde, dann auf dem Papier sind die Gesetze in Brasilien auch zum Schutz des Waldes ja grundsätzlich recht gut. Woran es eben hapert, oder auch schon hapert in der Vergangenheit, ist tatsächlich die Umsetzung. Es wird jetzt beides noch zusätzlich behindert. Also unter der Regierung Bolsonaro werden ja je Menschen, die den Wald ausbeuten, die illegal Holz schlagen, die illegal Gold waschen, werden fast durch auch die Rhetorik und durch die Abwesenheit von von entsprechenden Kontrollen und Strafen dazu ermutigt, zu ihrem Vorgehen. Und diejenigen, die sich dafür einsetzen, den Wald zu schützen und die Rechte der Menschen zu schützen, insbesondere der Energien, sind im Endeffekt die Leidtragenden dieser Politik.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen harmlos, illegal ein paar Bäume fällen oder ein bisschen Gold waschen. Vielleicht muss man sagen, in welchem Ausmaße das passiert. Bäume, Wälder, Waldflächen werden ja ganz großflächig gerodet, um Agrarfläche zu gewinnen. Und auf der anderen Seite die Goldwäsche passiert in einem industriellen Ausmaß. Das sind riesige Anlagen, die da nicht nur den Wald an den Stellen vernichten und in ein wüstes und giftiges Feld verwandeln. Sie sind eben auch wirklich giftig bei der Goldwäsche. Werden ja richtige Gifte verwendet, Quecksilber und Ähnliches, nicht wahr?
Ganz genau. Und die Zerstörung steht eben auch in einem sehr engen Zusammenhang mit den Bränden, die wir letztes Jahr in einem katastrophalen Ausmaß gesehen haben. Denn der Prozess ist eigentlich so, zunächst wird Wald abgeholzt, wertvolle Bäume werden dann auch noch verkauft und der Rest wird eben liegen gelassen zum Austrocknen. Und wenn dann in der Trockenzeit wenig Regen fällt, dann wird es eben genutzt, um diese Flächen großflächig in Brand zu stecken. Und da gab es ja im letzten Jahr richtig organisierte, sogenannte Tage des Feuers, wo sich vor allem Farmer verabredet haben, bestimmte Flächen in Brand zu stecken. Und so haben wir eben diese riesigen katastrophalen Feuer gesehen, die ja auch die ganze Welt mitbekommen hat und die auch Brasilien auch, in Aufruhr versetzt haben. Spätestens an dem Punkt, wo tatsächlich auch diese Rauchwolken in Sao Paulo sichtbar wurden und da am helllichten Tag sozusagen den Tag verdunkelt haben. Mein Kollege hatte mir berichtet, dass er an dem Tag, er hatte sich irgendwie hingelegt, weil er ein bisschen krank war und ist dann aufgewacht und dachte, krass, schon abends, und hat dann festgestellt, wow, es ist eigentlich erst Nachmittag, was ist denn hier los? Und hat dann festgestellt, es waren tatsächlich Rauchwolken von den Feuern in Amazonien, die ja 3000 Kilometer von Sao Paulo entfernt liegen, die aber durch den Wind bis nach Sao Paulo gezogen waren und da eben auch den Himmel verdunkelt haben. Und das war auch ein Moment, wo er sagte, dass viele Menschen da realisiert haben, krass, das passiert nicht irgendwo ganz weit weg von uns, hat mit uns nichts zu tun, sondern das ist tatsächlich, das geht uns alle an. So, ne? Und ich glaube, so war auch das Gefühl weltweit, wenn die Wälder in Amazonien in Flammen stehen, aber natürlich auch Wälder weltweit. Ich meine, Australien war erst vor kurzem, katastrophale Brände, Sibirien, Indonesien, in ganz vielen Regionen der Welt stehen die Wälder zunehmend unter Druck, auch von der Klimakrise. Aber am Ende des Tages wird eben noch auch massiv weiter Wald gerodet und in Brand gesteckt, um Platz für landwirtschaftliche Flächen zu schaffen, wie Sie eben auch schon gesagt hatten.
Die Regierung Bolsonaro hat ja diese unglaublichen Rauchschwaden erklärt mit einem Wetterphänomen. Das sei gar kein Rauch gewesen, sondern das seien Wetterphänomene gewesen angeblich. So wurde das im brasilianischen Rundfunk dann verbreitet oder im Fernsehen. Und auf der anderen Seite bezichtigte er sogar die Umweltorganisationen, diese Brände selbst zu legen, um ihn in Misskredit zu bringen. Also so agiert ein Populist.
Und das ist auch tatsächlich, danke nochmal, dass Sie genau diesen Punkt ansprechen, das ist sehr dramatisch auch für meine Kolleginnen und Kollegen von Greenpeace, aber auch von anderen NGOs, die sich eben für Umwelt und Menschenrechte einsetzen, weil tatsächlich die Rhetorik der Regierung eben so gefährlich ist, dass ja gerade NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, in Misskredit gebracht werden sollen. Und diese Verbindung, dass die NGOs selber die Feuer legen, da gibt es sicherlich Menschen, die dann auch sagen, ja, natürlich, und ne, das waren die NGOs und so. Also das ist ganz, ganz gefährlich, da diese Rhetorik der Regierung, die eben immer nur von ihrer eigenen Verantwortung ablenkt und Schuldige da sucht, wo es wirklich sehr absurd einfach auch ist.
Das zunächst mal als Einführung, die klimatische Bedeutung. Hinzu kommt ja nicht nur, dass für das Weltklima wertvolle Regenerationsgebiete verloren gehen, sondern dass bei den Bränden natürlich auch sehr viel CO2 in die Luft geblasen wird, Unmengen von CO2, das nun zusätzlich auch noch wiederum die Klimaerwärmung weiterhin begünstigt. Das ist eine Spirale, die da in Gang kommt. Einerseits die Regeneration wird verringert, andererseits wird CO2 vermehrt ausgestoßen, denn bei der Verbrennung der Wälder wird ja Kohlenstoff verbrannt. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung fürs Weltklima insgesamt. Darauf kommen wir gleich zurück. Zunächst noch zu der Frage, wie geht es eigentlich den Indigenen, die in diesen Gebieten leben, deren Lebensraum vernichtet wird durch die Waldbrände und die gleichzeitig aber auch gefährdet sind durch die Corona-Pandemie. Pandemie, die in Brasilien ja populistisch auch total heruntergespielt worden ist und wo die Maßnahmen dagegen absolut vernachlässigt worden sind.
Ja, genau. Also die Situation für Indigenen ist tatsächlich dramatisch, dadurch ja auch gerade in der Amazonasregion auch die Gesundheitsversorgung extrem schwierig darstellt, weil das Gesundheitssystem ohnehin schon sehr überlastet ist. Also gerade Manaus ist als 2-Millionen-Stadt da extremst betroffen. Und die Indigenen, die sich teilweise selber schon versuchen, auch zurückzuziehen in ihre Dörfer, sind natürlich besonders anfällig auch für eingeschleppte Krankheiten, weil ihr Immunsystem noch viel schlechter damit umgehen kann. Und es sind, ich habe jetzt gerade die neuesten Zahlen gesehen, auch schon über 125 Todesfälle bei den indigenen Gemeinschaften verzeichnen und auch in verschiedenen indigenen Gruppen schon aufgetaucht. Und das ist natürlich besonders für kleine indigene Gruppen eine große Gefahr und da eben droht wirklich einfach auch das Aussterben dieser indigenen Gemeinschaft. Das ist eine Situation, die sehr bedrückend ist, weil auch wieder mal von der Regierung in keinster Weise da entsprechend Hilfe angeboten wird und die Menschen vor Ort unterstützt werden, auch in dabei sich zu isolieren und sich abzugrenzen. Denn eine Gefahr des Einschleppen des Virus besteht zum Beispiel darin, dass ja weiterhin illegale Goldwäscher und Holzfäller eindringen in ihre Gebiete, denn die machen auch einfach kein Homeoffice. Die Zerstörung geht da einfach weiter und die schleppen das Virus teilweise auch einfach ein. Und da bräuchte es natürlich jetzt große Unterstützung auch von Seiten der Regierung, die eben in keinster Weise stattfindet.
Das ist einfach ein rücksichtsloses Vorgehen von staatlicher Seite, die eher wegschaut, und von Unternehmen, die Agrarfläche suchen. Hier geht es doch um die rücksichtslose Gewinnung von immensen Agrarflächen. Wer nutzt eigentlich dieses Land und wozu wird es genutzt, dieses Land, das frei wird durch die Vernichtung des Regenwaldes, gezielt freigesetzt wird?
Ja, es gibt tatsächlich vielfältige Treiber der Zerstörung. Der größte ist nach wie vor die Rinderhaltung, also dass tatsächlich Wald gerodet wird, um danach darauf auf den Flächen Rinder weiden zu lassen. Und das natürlich ist Fleisch, das gelangt zuallererst auf den brasilianischen Markt. Es gelangt aber auch auf den internationalen Markt, auch nach Deutschland beispielsweise. Es ist einfach mittlerweile ja nachgewiesen, dass die Produktion von Fleisch und auch von Futtermitteln, wie zum Beispiel Soja, dass das mit 80% der Waldzerstörung weltweit in Verbindung steht. Und das macht eben, ja, es spiegelt sich in Amazonien eben auch wieder. Das heißt, die Produktion eben von Fleisch, von Futtermitteln für die weitere Produktion von tierischen Produkten wie Milch, Käse, Eier und so weiter, die steht eng in Verbindung mit der Zerstörung dieser Wälder. Aber es gibt eben auch weitere Treiber, die beispielsweise der Holzeinschlag, der öffnet ja vielfach erst den Wald, in dem Straßen da reingeschlagen werden, in dem dann eben besonders wertvolles Holz raustransportiert wird und dann verkauft wird. Also auch nach wie vor der Holzeinschlag ist eine große Gefahr für diese Wälder. Aber dann eben auch die Goldwäscherei, aber auch die Anlage von großen Staudämmen. Da hatten wir vor 4 Jahren eine große Kampagne auch zusammen mit den Indigenen der Munduruku gegen den Staudamm im Tapajós-Fluss, die wir damals tatsächlich erfolgreich verhindern konnten, also die Konstruktion von diesem Staudamm. Aber es gibt viele weitere Pläne für weitere Staudämme in Amazonien, die in der Schublade liegen und die nach wie vor sozusagen, ne, wo eine Umsetzung möglich ist, auch da riesige Waldflächen werden dadurch zerstört. Also es gibt eine ganze Vielfalt leider von Treibern, die die Wälder gefährden. Und das sind eben nur einige Beispiele. Ich sage, die Landwirtschaft ist ein großer, also gerade die Produktion von Fleisch und tierischen Produkten, einfach ein großer der Treiber der Waldzerstörung weltweit.
Sind das jetzt die kleinen Bauern, die da von gewinnen, dass sie jetzt mehr Ackerfläche haben?
Das sind natürlich vielfach auch große Unternehmen, die da involviert sind, auch große Bauern, aber natürlich sind insgesamt durch die schwierige Situation vor Ort, sind es manchmal auch Kleinbauern, die sich um Land bemühen. Trotzdem sind das natürlich diejenigen, die eigentlich unterstützt werden sollten bei der Möglichkeit, tatsächlich auch auf den vorhandenen Agrarflächen Landwirtschaft betreiben zu können. Und das, was wir eben im großen Stil Rinder halten und auch Soja anbauen, das sind ja teilweise riesige Unternehmen, auch wenn sie vielleicht an Einzelpersonen, wie zum Beispiel den ehemaligen Agrarminister Maggi in Brasilien festgemacht werden, ne, der einer der größten Sojaproduzenten Brasiliens ist. Also das sind schon auch teilweise riesige Unternehmen, die dort aktiv sind. Gerade bei der Fleischproduktion sind es eben auch so große Konzerne wie zum Beispiel JBS, das ist der größte Fleischkonzern der Welt, der eben dann auch Rinder von allen möglichen anderen Produzenten und Rinderfarmern ankauft.
Ich kenne Berichte, wo es zum Beispiel um Sojaanbau geht, wo Quadratkilometer große Flächen einfach nur mit Soja bepflanzt sind und wo Pestizide eingesetzt werden. Die Kleinbauern daneben sagen, ja, zu uns kommt das Zeug rüber, wir uns fressen sie alle Pflanzen weg, aber das dort wächst wunderbar und wir haben kaum noch eine Chance, unsere Ernten zu verkaufen, weil die gar nicht konkurrieren können mit dem, was da gezüchtet wird. Und dazu kommt, dass auf diesen riesigen großen Feldern, diesen industriell bebauten Feldern Landmaschinen eingesetzt werden mit ganz wenig Arbeitskräften, die da reichen, um die Pflege zu gewährleisten. Also das ist auch noch so ein Aspekt. Ich glaube, die Armen, die kleinen Bauern und die Landarbeiter kommen hier auch wieder schlecht weg.
Auf jeden Fall. Also ich habe selbst in Brasilien eine Zeit lang für eine kleine NGO gearbeitet, die agrarökologische Anbaumethoden gefördert hat und mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zusammengearbeitet hat, um eben diese reiche Tradition, auch die in Brasilien an Agrarökologie besteht, also wirklich Methoden, die zum einen auch die Artenvielfalt schützen, die gesunde Lebensmittel produzieren ohne Ackergifte und die eben aber auch den Menschen ein Einkommen, ein würdevolles Leben ermöglichen. Da merkt man, da ist ganz viel Potenzial und da ist auch ganz viel Wissen, da ist ganz viel, ja, ganz viel Möglichkeit eigentlich, das Land auch anders zu nutzen und eine ganz andere Form der Landwirtschaft zu fördern, die eben den Menschen dient, die das Klima, die Artenvielfalt schützt und nicht diese riesigen Monokulturen, die einfach, wie Sie schon sagten, mit massivem Pestizideinsatz einhergehen, die auch einfach den Boden vergiften, die Menschen, die mit den Pestiziden, die Pestizide ausbringen oder die in der Nähe der Plantagen arbeiten, die natürlich einfach ganz massiv von diesen Pestiziden gefährdet sind. Und es gibt ja auch leider in Brasilien viele traurige Rekorde in Sachen Pestizideinsatz und auch Menschen, die durch die Pestizide ums Leben kommen.
Ja, das Verrückte ist, dass sogar Soja nach China exportiert wird. China hätte ja eigentlich genug Anbauflächen für Soja. Ich weiß nicht, warum sie das machen, aber vielleicht ist es dort in Amazonien billiger zu produzieren. Aber davon abgesehen, es geht hier, wie Sie sagten, um den Gegensatz von industrieller Monokultur mit Vernichtung von Arbeitsplätzen auf der einen Seite und der traditionellen Anbauweise mit wirklich großer Biodiversität, mit Mischkulturen, wo die Pflanzen durcheinander wachsen, nach bestimmten traditionellen Regeln auch, sich zum Teil gegenseitig schützen, den Einsatz von Pestiziden dadurch erübrigen. Also alle diese traditionellen Anbauarten der kleinen Bauern gehen jetzt verloren durch solche Industrialisierung dort. Der Kapitalismus und sein Profitbedürfnis spielen hier offenbar auch gerade hier bei der Zerstörung der klimanotwendigen Regenwälder in Amazonien eine große Rolle.
Eine Sache, die sich jetzt bei der Pandemie ja nochmal ganz stark herausgestellt hat, ist einfach, wie anfällig unsere globalen Lieferketten sind und wie sehr wir abhängig sind von der Produktion von bestimmten Produkten in einzelnen Regionen, beispielsweise in China, und dass wir tatsächlich überlegen müssen, wie wir die Rahmenbedingungen so ändern, dass wir bestimmte Produktionen stärker regionalisieren, dass wir aber auch Rahmenbedingungen schaffen, die eben ökologisches und soziales Handeln von Unternehmen belohnen und nicht bestrafen. Momentan ist es ja ein Wettbewerbsnachteil, wenn man sich bemüht, ökologisch und sozial zu wirtschaften. Und das sind eben Rahmenbedingungen, die sich ändern müssen, damit sich auch die Produktion und das Wirtschaften von Unternehmen ändert.
Wir kommen damit in den Bereich der Wirtschaft und der Politik. Da nähern wir uns auch dem zweiten Aspekt unseres heutigen Gesprächs, nämlich dem Handelsabkommen, dem Mercosur-Handelsabkommen zwischen der EU und Brasilien, das ja im fortgeschrittenen Verhandlungsstadium sich befindet.
Genau, also das Handelsabkommen ist ein Abkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Staaten, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Argentinien. Das sind die aktuellen Mercosur-Staaten. Und das ist eben ein Abkommen, das ist schon seit 20 Jahren, ist schon seit 20 Jahren in der Diskussion und ist einfach ein Abkommen, was nochmal die ganzen Aspekte, die wir jetzt gerade auch schon diskutiert haben, der Extraktivismus, also von natürlichen Ressourcen in den Mercosur-Staaten, aber auch eben die ganzen Agrarprodukte wie Soja und Fleisch, der nochmal diese Strukturen zementiert, der eigentlich überhaupt nicht dafür sorgt, dass ökologische und soziale Transformation in diesen Ländern unterstützt wird, sondern eigentlich genau das, was wir schon haben, das kranke landwirtschaftliche System, was einfach auf massiven Monokultur- und Pestizideinsatz beruht, auf massive Expansion auch von Fleischproduktion, dass das dadurch weiter unterstützt wird. Und dass eben da auch deutsche Unternehmen wie zum Beispiel Bayer und BASF als Pestizidproduzenten davon profitieren.
Wie genau passiert das durch dieses Abkommen? Wie ist das geplant?
Das Abkommen beseitigt oder senkt Zölle auf bestimmte Produkte oder erhöht teilweise auch die Quoten für bestimmte Produkte, die dann eben zollfrei oder zollbegünstigt exportiert werden können. Also ein Beispiel Pestizide. Derzeit gibt es einen Prozentsatz von 18% auf Pestizide und das soll eben schrittweise komplett abgeschafft werden, um so eben ja, günstigere Handelsbedingungen schaffen zu können.
Also wenn Brasilien Pestizide von Deutschland kauft oder Europa?
Genau. Also wenn deutsche Unternehmen Pestizide beispielsweise in die Mercosur-Staaten verkaufen.
Und wie ist es mit Fleischimporten zum Beispiel?
Da gibt es eine höhere Quote von den Importen von Rindfleisch und von Hühnerfleisch aus den Mercosur-Staaten. 99.000 weitere Tonnen Rindfleisch sind da in der Diskussion und nochmal, ich glaube, 150.000 Tonnen Hühnerfleisch. Das sind eben auch Produkte, die wiederum mit Waldzerstörung sehr stark in Verbindung stehen. Also Rindfleischproduktion ja ganz direkt durch die Ausbreitung von Rinderweiden und die Produktion von Hühnern eben auch vor allem durch die wiederum die Produktion von Futtermitteln wie Soja. Also da wird dann nochmal wieder der Bedarf an Futtermitteln angeheizt, damit wieder der Bedarf an genmanipuliertem Futtersoja, wofür wieder massive Pestizide eingesetzt werden. Also das ist im Endeffekt ein Abkommen, was diese negativ die Hilfe der landwirtschaftlichen Ausbreitung und Zerstörung von Ökosystemen einfach noch weiter verstärkt.
Genmanipuliertes Soja, nur mal kurz als Einschub. Das bedeutet, eine Pflanze, die gegen bestimmte Pestizide, gegen die normale Pflanzen anfällig wären, unempfindlich geworden ist. Sehe ich das richtig?
Genau, das sind eben genmanipulierte Pflanzen, die sehr stark ja dann auch dazu eingesetzt werden, um im großen Stil riesige Mengen an Futtermitteln zu produzieren. Also das sind die größten Mengen an Soja, die weltweit produziert werden, die wandern eben in die Futtermittelproduktion. Und viele mögen denken, oh, das hat jetzt direkt was mit meiner Sojamilch oder meinem Tofu zu tun, aber da kann man auch sich das teilweise ganz gut auch angucken. Also es gibt auch Unternehmen, die mit ökologisch produzierten Soja, beispielsweise hier in Europa produzierten Soja arbeiten und das eben zu Lebensmitteln verarbeiten, wie Tofu zum Beispiel oder Sojamilch. Denn die Sojapflanze an sich ist ja keine schlechte Pflanze. Es ist eben immer die Art der Anbauweise und eben auch die Art der Pflanze, wenn sie dann manipuliert ist, was eben dann mit massivem Pestizideinsatz einhergeht.
Der Pestizideinsatz beim Anbau von Soja betrifft ja nicht so sehr die Pflanze selbst, das Produkt, obwohl da auch noch Reste enthalten sein können, sondern das Entscheidende ist ja, dass die Umwelt dabei zerstört wird. Die Biodiversität wird zerstört. Diese Pestizide vernichten ja alle Insekten oder andere pflanzenfressenden sogenannten Schädlinge auf den Feldern. Und wenn das in diesem wahnsinnig großen Umfeld geschieht, auf, wie gesagt, Quadratkilometer großen Anbauflächen, dann ist das schon wirklich ein alarmierender Faktor.
Ja, genau. Das sind grüne Wüsten, kann man nicht anders sagen. Das ist für die Artenvielfalt eine Katastrophe, ganz klar. Es gab ja letztes Jahr in Brasilien, allein im Januar gab es einen Fall, wo im Bundesstaat Santa Catarina 90 Millionen Bienen gestorben sind durch Pestizideinsatz, eben genau für Anbau von Soja und anderen Ackerkulturen. Und da sieht man eben, ja, wie giftig diese Pestizide auch einfach sind und wie sehr sie der Artenvielfalt schaden, aber eben natürlich auch den Menschen, die mit diesen Pestiziden arbeiten oder die in unmittelbarer Nachbarschaft teilweise zu diesen Plantagen wohnen und da einfach die Leidtragenden sind von dieser Art der Landwirtschaft.
Es gibt einerseits von Deutschland aus Unterstützung zum Schutz der Regenwälder. Auf der anderen Seite wird von Europa und von Deutschland dieses Handelsabkommen geplant und gefördert. Wie geht das zusammen?
Ja, das geht meines Erachtens überhaupt nicht zusammen. Da muss sich Deutschland mal für eine klare Linie entscheiden und die sollte natürlich eine Linie sein, die sich zu Klimaschutz und Schutz von Artenvielfalt bekennt. Denn derzeit sehen wir es genau so, dass sich die Bundesregierung zwar auch für Waldschutzprojekte, zur Stärkung von Menschen, auch von Hygiene vor Ort einsetzen, auch in Brasilien, und da ein wichtiger Partner auch ist für die Zivilgesellschaft vor Ort und da tatsächlich auch teilweise gute Projekte vorantreibt. Auf der anderen Seite sind eben deutsche Firmen Profiteure der Zerstörung. Und merkt man eben auch mit dem EU-Mercosur-Abkommen, wo tatsächlich die Bundesregierung am Ende des Tages ihre Schwerpunkte setzt. Es gibt eine klare Aussage, dass jetzt in der anstehenden EU-Ratspräsidentschaft, die Deutschland jetzt ja im Juli beginnt, dass sie da das Handelsabkommen weiter pushen wollen. Und im Endeffekt geht es da wirklich darum, die Marktsituation für deutsche Unternehmen zu verbessern. Pestizidunternehmen wurden schon genannt. Es geht aber auch um Autokonzerne, die ihre veraltete Verbrennertechnologie, also die Motoren, von denen wir uns verabschieden müssen, weil sie eben die Luft verschmutzen und die Klimakrise noch weiter anheizen. Genau diese Technologie soll weiter exportiert werden und steht komplett im Widerspruch zu dem, was wir eigentlich sehen müssen, nämlich ein Wirtschaften, was Artenvielfalt und Klima schützt und nicht das Gegenteil.
In Deutschland soll die nationale Klimabilanz, der nationale Kohlendioxidausstoß gemindert werden durch bestimmte Regelungen für die Kraftfahrzeuge und durch Elektromobilität. Aber gleichzeitig werden diese Fahrzeuge, die das verursachen, in andere Länder exportiert. Und dort dürfen sie lustig weiter die Umwelt belasten. Also da sehe ich irgendwo keine wirkliche Logik.
Ja, also auf jeden Fall ist es in keinster Weise die Maßnahme, die wir sehen möchten im Sinne der Förderung von einer ökologischen und sozialen Transformation, wo Deutschland sich ja dafür einsetzen könnte, auch in anderen Weltregionen eher den Umstieg auf erneuerbare Energien zu fördern, auf zukunftsfähige Mobilität, dort eher den Ausbau von Elektromobilität oder auch öffentlichen Nahverkehr, das eher voranzutreiben, und stattdessen werden eben einfach weiterhin veraltete Verbrenner propagiert.
Umweltschutz kennt keine nationalen Grenzen und Staaten, sondern Umweltschutz muss global gesehen werden. Und wenn aus deutschen Fabriken umweltschädliche Fahrzeuge irgendwo auf der Welt und überall noch gekauft werden, in China, in Südamerika, nur in Deutschland nicht mehr, dann bringt das überhaupt nichts. Und verhindert werden müsste überhaupt der Bau dieser Fahrzeuge.
Genau, dem Klima ist es am Ende des Tages egal, wo die Emissionen entstehen. Und deswegen kann ich Ihnen da nur zustimmen.
Also da haben wir auch wieder diesen Widerspruch, den wir eben schon beim Handelsabkommen hatten. Es gibt immer noch das Problem der Politik, dass sie sich im Konflikt zwischen Wirtschaftsförderung und Umweltschutz letztlich den Interessen der Wirtschaft beugt. Nach dem großen finanziellen Aufwand, den die Bundesregierung betrieben hat, um Unternehmen während der Corona-Krise am Leben zu halten, zu unterstützen, vor dem Konkurs zu bewahren, gehen jetzt die Mittel aus und es wird überall gespart, sodass auch Umweltschutzmaßnahmen schon in die Diskussion kommen, ob sie denn jetzt so schnell verwirklicht werden müssen, wenn sie kostspielig sind, und wo sogar Abwrackprämien für Autos generell gefordert werden, damit einfach die Leute neue Autos kaufen, auch Verbrenner. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Und da müssen wir aufpassen, dass nach dieser Pandemie, die wir noch längst nicht überstanden haben, nicht Umweltschutz zu kurz kommt.
Ja, es ist eine ganz große Gefahr. Tatsächlich liegt darin, dass es eben nicht nur zurück zur sogenannten Normalität gibt, sondern dass eben tatsächlich Umweltauflagen, Gesetze, notwendige Maßnahmen, dass das weiter aufgeschoben wird, aufgeweicht wird. Und genau das Gegenteil braucht es ja. Wir müssen diesen Moment nutzen, wo wir jetzt sowieso schon in einer Situation sind, die uns vor ganz neue Herausforderungen stellt, wo man auch wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt ist der Moment innezuhalten und zu sagen, okay, wo wollen wir denn hinsteuern? Und gerade beim Thema Umwelt, wo die Zerstörung der Ökosysteme ja ein maßgeblicher Faktor auch bei der Ausbreitung von solchen zoonotischen Krankheiten wie eben Covid-19 ist, da müssen wir doch genau in die andere Richtung steuern und sagen, okay, wie beugen wir dann zukünftigen Pandemien vor? Das heißt, konsequenter Schutz natürlicher Ökosysteme, und wie kommen wir dahin, dass wir das eben stärker unterstützen und jetzt nicht in die Gegenrichtung steuern und Umweltauflagen beispielsweise noch weiter abschaffen.
Ja, in dieser Hinsicht, das möchte ich einfügen noch, hat ja der französische Präsident Macron jetzt einen Klimagipfel für Januar 2021 gefordert, wo es eben genau darum geht. Er sagt, der Schutz der Ökosysteme trägt dazu bei, Epidemien wie Covid-19 zukünftig zu verhindern. Das bestätigt, was Sie gerade erwähnt haben. Solche Pandemien entstehen durch die Zerstörung der Umwelt. Da sind ursächliche Verbindungen. Die Einsicht scheint an höhere Stellen durchgedrungen zu sein. Hoffen wir, dass daraus auch politisches Handeln folgt.
Ganz genau. Also es gibt Studien, dass etwa 30% dieser neuartigen Viren mit der Zerstörung von Ökosystemen in Verbindung stehen, was ja auch kein Wunder ist, denn durch die Tatsache, dass Menschen immer weiter in Naturräume vordringen, dass immer weiter der Lebensraum schwindet, auch für Tiere, durch den Wildtierhandel auch, kommen einfach Menschen stärker mit diesen Viren in Verbindung und die können sich dann weiter ausbreiten. Insofern dieser Ansatz, dass wir auch unsere Gesundheit dadurch schützen, indem wir die Natur schützen, das ist völlig nachvollziehbar. Trotzdem finde ich es auch einfach sehr schade, dass es immer wieder darum geht, dass dann gesagt wird, um unsere Gesundheit zu schützen, müssen wir vielleicht auch die Ökosysteme schützen. Die Ökosysteme haben auch ihr eigenes Recht auf Existenz. So, und das finde ich leider ein Faktor, der immer untergeht, dass wir uns das Recht ausnehmen, gerade die Ressourcen, natürlichen Ressourcen so auszubeuten, wie wir es gerade tun. Und dass, wenn wir darüber sprechen, Ökosysteme zu schützen, dann geht es auch wiederum darum, dass es für uns notwendig ist, diese Ökosysteme zu schützen. Das ist zwar richtig, aber was gibt uns eigentlich das Recht, diesen Umgang überhaupt mit dem Planeten, mit der Artenvielfalt, mit diesem eigentlich grundsätzlichen wunderbaren Lebensräumen, die uns diese Erde bereitstellt, was gibt uns das Recht, so damit umzugehen?
Also Gesche, da bin ich ganz bei Ihnen. Das Problem ist einfach nur die Frage der strategischen Umsetzung. Was können wir tun? Wenn wir die Menschen bei ihrem Egoismus packen, haben wir vielleicht mehr Chancen, als wenn wir an altruistische und ethische Motive appellieren. Obwohl das auf keinen Fall vergessen werden darf. Natürlich wäre es auch eine Strategie, dies in den Menschen wieder zu wecken. Und das müssen wir auch tun. Ich möchte zum Abschluss unserer Sendung vielleicht doch noch darauf kommen, was können wir tun, nachdem wir die Missstände jetzt dargestellt haben und Widersprüche aufgedeckt haben, die in der Politik bestehen und auf die verheerenden Folgen der industrialisierten Landwirtschaft und ihrer Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur hingewiesen haben, die ja letztlich zu dieser Regenwaldvernichtung führen. Was kann man dagegen tun?
Also zum einen ist, glaube ich, diese politische Ebene ist natürlich ganz wichtig, ne? Wir müssen uns immer wieder als Bürgerinnen und Bürger einsetzen und die Politik herausfordern und sagen, Leute, macht Politik im Sinne des Gemeinwohls, im Sinne eigentlich auch des Gemeinwohls, was auch in unserer Verfassung festgeschrieben ist und nicht im Sinne von Konzernen. Ihr vertretet uns als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und wir fordern von euch, dass ihr euch auch für uns einsetzt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich finde, das ist auch sehr wichtig und auch tatsächlich sehr schön, dass man selbst auch natürlich viel jeden Tag Entscheidungen trifft über das, was man selber konsumiert, über das, was man kauft oder auch nicht kauft. Und gerade beim Thema Ernährung hat man einfach wahnsinnig viel Spielraum, sich tatsächlich auch für ein Modell, für andere landwirtschaftliche Modelle zu entscheiden und eben nicht zu Produkten zu greifen, die einfach ganz stark mit der Zerstörung von Ökosystemen in Verbindung stehen, wie beispielsweise Fleisch, auch aus Massentierhaltung, und stattdessen entweder gar kein Fleisch und tierische Produkte zu konsumieren oder eben auch wirklich aus regionaler und ökologischer Produktion und sich viel mehr auch damit auseinanderzusetzen, woher kommt eigentlich das Essen, was ich konsumiere, regionale Landwirtschaft zu unterstützen, Bäuerinnen und Bauern in der Region, vielleicht auch mit einem solidarischen Landwirtschaftsmodell. So kann man sich selber gesünder ernähren und auch tatsächlich genau die Form von Landwirtschaft unterstützen, die auch zukunftsfähig und enkeltauglich ist. Also das ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Einmal das Thema Ernährung und das andere ist natürlich auch tatsächlich das, was sonst, was ich, wie ich mich verhalte. Ne? Fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß oder nutze den ÖPNV oder habe ich in meinem Haushalt irgendwie 3 Autos? Also ich glaube, man kann in vielen Aspekten kann man auch genau das, was man eigentlich von der übergeordneten Ebene sehen möchte, kann man das auch für sich in seinem persönlichen Leben umsetzen. Und da muss man aber tatsächlich dazu sagen, dass es da auch wiederum eine Aufgabe auch von Politik ist, Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass auch die Produkte, wie beispielsweise ökologisch produzierte Lebensmittel, dass sie eben nicht doppelt so teuer sind wie konventionell produzierte Produkte, dass sich auch gerade Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, sich ökologisch produzierte Lebensmittel leisten können. Also das umzukehren, dass eigentlich die Produkte auch günstiger werden, die eben mit positiven Effekten für die Artenvielfalt, für die Umwelt, das Klima und auch für die Menschen, die sie produzieren, einhergehen und eben nicht das, was am billigsten im Regal ist, was leider ja auch einfach dann häufig die größten Kosten in anderen Ländern oder auch hier bei uns zulande für Mensch und Umwelt verursacht.
Das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, aber wie schwer das politisch umzusetzen ist, sehen wir ja zum Beispiel an der mangelnden Besteuerung von Zuckerprodukten, wobei ja sicher ist und mal gesagt werden muss, dass die Todesrate sozusagen durch Zuckerkonsum um ein Vielfaches höher ist als das, was wir an Corona-Toten auch nur erahnen können, selbst wenn die Pandemie sich noch viel schlimmer ausbreiten würde. Und insofern gibt es da einerseits Möglichkeiten, die aber andererseits wieder politisch auch nicht genutzt werden, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen, dass da starke Lobbyarbeit im Spiel ist und dass natürlich auch die Politik immer sich befindet in einem Spannungsfeld und versuchen muss, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Erhalt des Wirtschaftslebens und der Industrie auf der einen Seite, was Arbeitsplätze sichert, und andererseits aber eben auch dem Versuch, dem vielleicht auch halbherzigen Versuch, wirklich notwendige Maßnahmen zu ergreifen, die dieser Wirtschaft wehtun. Auf der anderen Seite möchte ich aber noch mal jetzt fragen, Greenpeace als Organisation, was tut Greenpeace speziell im Amazonasgebiet und was tut es hierzulande zum Schutz der Regenwälder?
Zwei ganz konkrete Beispiele. Erstmal hierzulande, dass wir uns ja dafür einsetzen, dass hier die Tierhaltung verbessert wird und dass die Tierzahlen hier runtergehen, also gerade bei der Massentierhaltung, dass da einfach andere Rahmenbedingungen geschaffen wird, die eben zum einen das Tierwohl verbessern und zum anderen eben auch für die Menschen, die hier in der Landwirtschaft tätig sind, solche Bedingungen schaffen, dass sie eben davon gut leben können und dass nicht weiter die Landwirtschaft extrem unter einem Preisdruck leidet. Ne? Das sehen wir einfach ganz stark mit den wirklichen Dumpingpreisen auch für Fleisch. Also dafür setzen wir uns ein, dass einfach eine andere Form, der ökologischere und soziale Form der Landwirtschaft auch in Deutschland umgesetzt wird, auch gerade in einem Land, wir sind ja einer der größten Fleischproduzenten, auch gerade beim Schweinefleisch, und da müssen wir einfach umsteuern, das ist ganz klar, auch um unsere eigenen Ressourcen übrigens zu schützen, also das ist ja auch ein massives Problem auch für unser Grundwasser, durch die Nitrateinträge beispielsweise. Insofern sind wir hier vor Ort, das hat natürlich auch extrem enge Verzahnung mit dem Schutz der Regenwälder, weil ja auch hierzulande Unmengen Futtersoja eingesetzt wird. Und ja, wie wir ja wissen, steht eben die Sojaproduktion auch in einem engen Verbindung zur Zerstörung von Wäldern und anderen Ökosystemen.
Zu dem massiven Sojaanbau auf den gerodeten Flächen des Regenwalds. Es gibt die Ansicht, dass wenn man die riesigen Flächen, auf denen Soja angebaut wird als Tierfutter, wenn man sie verwenden würde für Getreideanbau, dann könnte man schon ganz wesentlich zur Bekämpfung des Hungers auf der Welt etwas beisteuern. Das heißt, wenn Menschen überhaupt weniger Fleisch essen würden, durch das große Ackerflächen für das Tierfutter dann gebunden sind, dann könnten wir auch dem Hunger auf der Welt entgegenarbeiten. Die Menschen könnten alle ernährt werden, wenn wir nicht so viel Fleisch essen würden.
Ganz genau. Also das ist ja mittlerweile auch eine Erkenntnis, die sich auch in übergeordneten Gremien, Expertengremien und so weiter durchgesetzt hat. Es wurde letztes Jahr meines Erachtens ein Report der sogenannten Lancet-Kommission veröffentlicht, wo es genau darum um die Frage geht, was ist eigentlich die Form von Ernährung, die für den Planeten verträglich ist und für uns auch gesund. Da war eine ganz zentrale Erkenntnis, der Fleischkonsum, und das ist natürlich vor allem der Fleischkonsum in Regionen wie Europa, Nordamerika, Südamerika, Australien, muss drastisch reduziert werden und gleichzeitig eben der Konsum von Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und so weiter sich stärker erhöhen. Das ist eben eine Form von Ernährungsumstellung, die sowohl uns als Menschen der Gesundheit zuträglich wäre, als auch deutlich den Druck auf Ökosysteme lindern würde. Insofern ist das mittlerweile eine Erkenntnis, die jetzt vielleicht nicht nur Umwelt-NGOs vertreten, sondern die auch tatsächlich Expertinnen und Experten weltweit empfehlen.
Gibt es noch konkrete Aktionen von Greenpeace in Brasilien?
Wir haben vor ein paar Wochen ein konkretes Projekt gestartet, um jetzt auch gerade die indigenen Gemeinschaften stärker zu unterstützen in der Pandemie und haben eben unser Flugzeug zur Verfügung gestellt und vor Ort versorgen wir bestimmte Regionen, also wie zum Beispiel die indigene Stadt São Gabriel de Cachoeira, mit medizinischem Personal, mit entsprechender Schutzausrüstung, mit Community-Masken und versuchen eben dort vor Ort die Infrastruktur, die da sehr schlecht oder auch teilweise gar nicht vorhanden ist, zusammen mit anderen NGOs zu unterstützen und das eben dazu beizutragen, dass sich die Menschen vor Ort besser schützen können. Und das machen wir natürlich unter einer sehr großen Vorsicht, eben auch um sicherzustellen, dass wir nicht selber dort das Virus einschleppen. Also wir betreten selbst gar nicht diese Gebiete. Es wird alles, das Material wird in mehreren Stufen desinfiziert und quasi so sicher überbracht, dass wir sicher gehen können, dass wir diese Menschen nicht zusätzlich gefährden, sondern dass wir wirklich dort auch für Unterstützung sorgen können, gerade bei den Gemeinden, die eben auch sehr stark mit dieser Herausforderung von Covid-19 jetzt zu kämpfen haben.
Aber mit der Verhinderung von Waldvernichtung, den NGOs sind da wohl die Hände gebunden in Brasilien.
Nein, also wir sind nach wie vor, decken wir auch Waldzerstörung auf. Wir haben erst vor kurzem eine Analyse veröffentlicht zur Waldzerstörung in den indigenen Gebieten speziell und eine Fallstudie zu einem Gebiet der in freiwilliger Isolation lebenden indigenen Ituna Itatá. Und wo eben wir herausgefunden haben, dass leider die Zerstörung in den indigenen Gebieten auch stärker wieder voranschreitet und dass auch gerade der Landraub ein Riesenproblem ist. Also beispielsweise dieses Gebiet, Ituna Itatá, das wurde schon fast gänzlich, wurde das aufgeteilt unter hauptsächlich unter auch Farmern, die eben das Land quasi einen Landtitel auf dieses Land angemeldet haben, ohne dass es ihnen ja eigentlich gehören könnte, weil es einfach das Land von den indigenen Ituna Itatá ist. Und wir versuchen natürlich durch solche die Aufdeckung von diesen Skandalen und von dem, was vor Ort passiert, weiterhin auch dazu beizutragen, dass das auch in der Öffentlichkeit, auch in Brasilien bekannt wird. Also dieses Beispiel war auch in einer großen brasilianischen Fernsehsendung, wurde porträtiert, um eben auch immer wieder dafür zu sensibilisieren, was dort eigentlich passiert und auch hoffentlich für zukünftige politische Entscheidungsträger mit einer anderen Vision für das Land dazu beizutragen, auch eben für entsprechende Änderungen zu sorgen und eben diese Menschen und auch den Wald besser zu schützen.
Gesche Jürgens, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Vielleicht möchten Sie am Abschluss noch sagen, wie man Greenpeace unterstützen kann.
Ja, sehr gerne. Sie können uns auf vielfältige Weise unterstützen, entweder selber aktiv werden in einer von unseren Greenpeace-Gruppen. Natürlich können Sie gerne auch spenden. Sie können auch unsere Aktivitäten unterstützen, beispielsweise unsere aktuelle Petition gegen das EU-Mercosur-Abkommen. Genau, es gibt vielfältige Möglichkeiten, uns zu unterstützen und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich schon mal bedanken.
Wer die Greenpeace-Petition gegen das Mercosur-Abkommen unterstützen will, findet diese auf der Internetseite der Organisation unter www.greenpeace.de. In der Petition wird nicht nur auf die Problematik für die Umwelt hingewiesen, sondern auch auf die verheerenden Auswirkungen für die indigene Bevölkerung und die Rücksichtslosigkeit, mit der gegen die Ureinwohner vorgegangen wird. Außerdem spricht die Petition auch die Gefahren für die Menschheit durch zukünftige Pandemien an, die ebenfalls durch die Umweltzerstörung begünstigt werden. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke.